www.kölncampus.com. www.kölncampus.com.
Bei uns ist das Lehrerkind Bastian Bielendorfer. Und du bist nicht nur irgendein Lehrerkind, du bist ein Lehrerkind Stufe 3. Genau bedeutet das?
Stufe 3 bedeutet, dass mein Vater Lehrer an meinem Gymnasium war, meine Mutter Lehrerin an meiner Grundschule und mein Onkel der Direktor. Das heißt, die schlimmstmögliche Ausprägung, die man überhaupt haben kann.
Die volle Bandbreite.
Ich kann überhaupt so, ich habe gerade so sprechen gelernt. Gerade so.
Ja, krass.
Ja, das aber kann man sich nicht
eine
vorstellen.
Komplette Familie Lehrer.
Komplette Familie Lehrer, ja. Also bei mir war es ja so, weißt du, viele haben ja früher zur Strafe am Pult des Lehrers sitzen müssen. Bei mir saß er am Esstisch. Das ist noch was ganz anderes. Das ist echt gruselig.
Ich stelle mir das immer sehr, sehr krass vor. Bei mir war es damals, ich kam in die 5. Klasse und ich hatte die Chance, so, also es gab 2 Parallelklassen. Und die eine Klasse wurde von meinem Nachbarn geführt, die andere Klasse von jemandem, den ich nicht kannte. Und ich dachte so, bitte den ich nicht kenne. Bitte den ich nicht kenne. Und es wurde mein Nachbar. Also es war nie schlimm oder so, aber wenn du halt mal krank warst oder so, krank, Da konntest du nie raus spielen.
Da konntest du nicht mit dem Superzocker durch den Garten laufen.
Ja, genau.
Ja, noch gruseliger.
Aber das ist ja dann noch schlimmer, wenn deine Familie Lehrer ist.
Genau, das ist noch schlimmer. Aber das stelle ich mir auch schon gruselig vor. Wenn der Nachbar, war es denn ein netter Nachbar? War gut?
Ja, oder? War ein netter Nachbar.
War ein netter Nachbar. Nicht so ein Geisteskranker, der irgendwie im Keller Vogelspinnen züchtet oder so und Religionslehrer ist, man weiß ja nicht. Oh Gott, jetzt hab ich schon die erste Lehrergruppe beleidigt. Studenten, hört weg. Wir haben viele Lehramtsstudenten, die uns heute zuhören, oder?
Ja.
Schwenkt noch um, Jungs. Macht es nicht.
Du sprichst aus Erfahrung. Du hast ja selber auf Lehramt studiert.
Ich habe wie viele, viele gute deutsche Schüler, die nach dem Abitur nicht wissen, was sie machen sollen, meine LKs auf Lehramt studiert.
Deine LKs? Heißt welche Fächer?
Ja, also ich Deutsch und Pädagogik. Und dann habe ich auch noch Psychologie dazu studiert als Fach, was komplett sinnlos ist, weil das gibt es, glaube ich, an 2 Schulen in ganz Deutschland. Und die beiden Stellen sind auch besetzt und die beiden Lehrer haben nicht vor, so schnell abzukacken. Also dementsprechend ist es unwahrscheinlich, dass diese Stelle jemals besetzt wird. Und dann habe ich es sein lassen und bin Psychologe geworden, was ich bis heute nicht aussprechen kann.
Leider. Und du hast jetzt auch erst dieses Jahr den Abschluss da gemacht.
Ich habe dieses Jahr den Abschluss gemacht, was teilweise schon skurrile Züge hatte, weil ich wurde jetzt zur Abschlussveranstaltung der Universität eingeladen, nach 18 Semestern. Und ich würde da mit so sympathischen jungen Bachelor- und Masterstudentinnen wahrscheinlich größtenteils sitzen, die alle so Anfang 20 sind. Und ich würde da wie so ein bisschen perverser Opa zwischen denen hocken. Ich weiß noch nicht genau, ob ich hingehe. Weil ich war seit 4 Jahren nicht mehr in einem Uni-Gebäude drin. Ich habe nur noch meine Diplomarbeit über 4 Jahre geschrieben und auch fleißig Studiengebühren gezahlt, weil ich an der einzigen Uni war, die doch Studiengebühren erhebt, nämlich in Niedersachsen. Mhm. Und das war schon ein ziemlich langer Prozess, mein Studium, das kann man mal sagen. Aber ich habe es abgeschlossen.
Wie lange hast du insgesamt studiert?
18 Semester.
Boah. aber da kennt man schon. Kann ich gar nicht mithalten. Also noch nicht, aber... Ich hoffe, ich bleib drunter, aber kann nicht eventuell.
Ich hoffe, ich bleib drunter, aber. Ja, okay.
Was war denn das Thema deiner Diplomarbeit?
Forschungsbasiertes Lernen und forschungsbasiertes Lernen im Fokus, also die Frage, ob Kurse, wenn sie praktische Anteile enthalten, zum Beispiel im Studium, von den Studenten besser bewertet und erinnert werden, als wenn nicht. Antwort: Ja. Hätte man auch einfach mit Ja beantworten können, aber ich musste 85 Seiten darüber schreiben.
Ich bin beim zweiten Praktisch bin ich irgendwie ausgestiegen.
Ist doch nicht schlimm, du hast nichts verpasst. Das ist, ich habe die Diplomarbeit direkt am nächsten Tag verbrannt, als sie abgegeben war. Und jetzt ist das Thema auch abgehakt. Aber es war sehr mühsam, sehr, sehr mühsam.
Aber du hast es durchgezogen. Was hat dich denn dazu motiviert?
Familiäre Verbannung andernfalls.
Also, schlimm.
Ja, ich habe ja Bücher über das Lehrerkind-Ding und so geschrieben. Und die waren auch nicht so unerfolgreich. Und trotzdem war das in Sicht meiner Eltern ungefähr so, als wäre ich Kirmesboxer so, oder irgendwas anderes, was nicht wirklich, anerkannt ist. Und als ich dann, das war für die unglaublich wichtig, dass ich mein Diplom zu Ende mache. Und als ich das jetzt gemacht habe, hatte mein Vater Tränen in den Augen. Ich wusste gar nicht, dass er weinen kann. Aber er war wirklich schwer berührt. Und das war ihnen wohl sehr wichtig. Und deswegen habe ich es zu Ende gemacht. Das ist jetzt irgendwie ein blödes Ziel. Ich habe es für Mama und Papa getan. Aber ich habe jetzt nicht mehr so vorgehabt, als Psychologe zu arbeiten. Nicht unbedingt. Wäre auch lächerlich. Ich würde ja die Leute bei meiner Namens- und Berufsnennung immer anspucken. Ich bin Psychologe, kommt hier rein. Nicht schön für keinen Patienten.
Aber man hält doch dann bestimmt auch irgendwie so einen Sicherheitsabstand.
Ich halte von allen Menschen Sicherheitsabstand. Deswegen sitze ich auf der anderen Seite des Raums gerade.
Du hast es gerade erwähnt, du bist Autor und hast schon mehrere Bücher über dein Dasein als Lehrerkind geschrieben und hast das verarbeitet, kann man das so sagen, in den Büchern?
Mhm, ja, also ja, was heißt verarbeitet? Das war jetzt keine psychologische Bearbeitung, aber es war schon so eine Abhandlung darüber, wie es war, als Kind von 2 Lehrern aufzuwachsen und wie es sich anfühlt, wenn du morgens in die Schule kommst und auf dem Rücksitz bei deinem Vater im Passat zur Schule gefahren wirst. Und der dann an der gleichen Stelle aussteigt wie du.
Und ins selbe Gebäude.
Und ins selbe Gebäude. Man geht nebeneinander ins selbe Gebäude. Das ist wirklich gruselig. Es fühlt sich an, als wenn man ins Pentagon geht, um gefoltert zu werden.
jeden Tag aufs Neue, oh Gott. Tag.
10 Jahre lang. 10 Jahre lang war ich, oder 9 Jahre lang war ich auf dem Gymnasium meines Vaters.
Hattest du den einmal im Unterricht?
Also, ich hatte ihn mal als Vertretungslehrer. Du darfst rechtlich deine eigenen Eltern nicht als Unterrichtslehrer haben, aber ich hatte ihn als Vertretungslehrer, was auch sehr skurril war. Und da er natürlich alle kannte, mit denen ich oder die meine Lehrer waren, das waren alles Freunde von ihm, war es einfach eine durchgehende Folter. Also ich weiß noch, wie mein erster Klassenlehrer gesagt hat: Meine Lieben, wir haben einen ganz besonderen Schüler in der Klasse, einen Freund und Sohn meines Freundes Robert Bielendorfer, des Klassenlehrers der 5E, und ich wusste, du bist am Arsch, Bielendorfer, du bist am Arsch. Das war bitter. Also ich konnte mich nicht lange verstecken vor der Nummer.
Es war aber auch eine Arschlochaktion von deinem Klassenlehrer.
Ja, also, Lehrer sind ja nicht so feinfühlig. Das ist doch, also komm, das erwartet man doch nicht von so einem 50-jährigen Mann in Tweetsacko, dass der säuerlich feinfühlig wäre. Der fand das einfach lustig. Er wusste nicht, dass er damit mein Martyrium in Gang setzen würde, glaube ich.
Das Thema hast du jetzt, wie gesagt, schon in 3 Büchern geschrieben. Hast du denn Angst, dass das Thema sich eines Tages erschöpft?
Ja, klar, wie alles andere auch, aber dann mache ich Schlagermusik.
Ah, das ist also ein berufliches Ziel von dir.
Ja, genau. Ich wollte auf Mallorca mit Melli und dem Wendler auftreten. Nee, keine Ahnung. Also natürlich ist das endlich. Ein Stück weit nimmt das ja auch tragische Züge an. Ich bin jetzt schon 32, sehe zwar aus wie 12, aber ich bin 32 und wenn ich, sagen wir mal, einen Status erreicht habe, wo ich so Halbglatze bekomme, so Heldenkranz und meine Eltern beide nicht mehr leben, dann ist es, glaube ich, recht tragisch, da weiter drüber zu reden. Im Moment ist es so, dass du merkst, oder dass ich merke, dass die Anteilnahme noch sehr groß ist, weil, das werden viele der Lehramtsstudenten, die uns gerade zuhören, bestimmt bestätigen, ihre Eltern sind auch Lehrer. Also das Thema Lehrerkind setzt sich immer weiter. Viele, viele, viele Lehrerkinder haben selber Lehrereltern. Oder, nee, Quatsch, viele, viele Lehrer haben, so, wie war es nochmal?
Lehrereltern.
Lehrer gebären Lehrer, kann man sagen. Das ist wahrscheinlich die einfachste. Lehrer gebären, das werden wahrscheinlich, jetzt werden einige nickend und weinend vorm Hörer sitzen, vorm Radio und werden schluchzen, und das stimmt. Lehrer sind, glaube ich, auch nur miteinander kompatibel. Allein von den Ferienzeiten. Wie willst du das sonst übereinander bringen?
Das stimmt.
Muss man mal drüber nachdenken. Stimmt.
Das ist aber ein großer Vorteil von dem Beruf, oder? Wie haben deine Eltern das empfunden?
Mein Vater war ein sehr ambitionierter Lehrer. Also dieses Vorurteil über die faulen Lehrer, die ständig in Ferien fahren und so, das ist jetzt auch nichts, was ich in den Büchern so betone, weil da wird mein Vater eher als Pedant dargestellt, der er auch ist. Und also der hat also die Klassenarbeiten korrigiert, da wären, glaube ich, da wäre so mancher Lektor von Großverlagen neidisch. Also die Schüler wussten schon immer ganz genau, warum sie verkackt hatten. Und sie hatten alle verkackt, sehr wahrscheinlich.
Du bist jetzt aber nicht nur Autor, sondern auch Comedian und gehst mit diesem Programm auf die Bühne. Was hat denn für dich den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, ja, Bücher schreiben ist zwar schon schön und gut, aber auf die Bühne zieht es mich trotzdem irgendwie?
Ich kam ursprünglich vom Poetry Slam. Was besonders hier im studentischen Kontext wahrscheinlich viele kennen, so, ne? Also in der Kneipe vor besoffenen Studenten für umsonst auftreten. Und habe das total gerne über Jahre gemacht, aber ich merkte so, dass ein bisschen, dass dieser Underground, der beim Poetry Slam halt immer eine Rolle spielt, dass man jetzt zum Beispiel, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, war ich auf einmal nicht mehr Underground. So, ne? Du musst so ein bisschen, als Poetry Slammer bist du nicht kommerziell, dann darfst du auch nicht für Geld auftreten und so. Und ich wollte ja gerne als Lebensgrundlage davon leben können, was ich tue. Comedy ist aber auch nicht so weit von dem entfernt, was ich vorher als Poetry Slammer gemacht habe. Nur, dass ich nicht mehr vorlese, sondern im Endeffekt ganz normal so auf der Bühne stehe.
Du bist jetzt demnächst auch mit deinem ersten eigenen Solo-Programm unterwegs. Ich lese den Titel nochmal, weil ich ihn so schön finde. Das Leben ist kein Pausenhof.
Vorher sollte es Elternbrechtag heißen. Das fand ich eigentlich viel schöner.
Elternbrechtag hätte ich auch gerne gefunden.
Ja, sie ist schon toll, sie hat recht. Ja, das wäre viel schöner gewesen. Aber naja, das Leben ist kein Pausenhof heißt es. Und damit bin ich am 28.10. im Club Bahnhof Ehrenfeld. Das heißt, alle Lehramtsstudenten bekommen 1 Euro Rabatt. Das stimmt leider nicht. Das kann ich, glaube ich, gar nicht bestimmen. Da bin ich nicht für verantwortlich. Aber kommt mal rum. Ich glaube, ihr werdet viel aus eurer Kindheit wiederfinden.
Was erwartet uns denn in dem Programm? Ist das auch viel schon, was du in deinen Büchern geschrieben hast und nochmal live erzählt oder komplett andere Geschichten?
Es ist beides. Es ist ein bisschen was in den Büchern vorkam. Also zum Beispiel halt meine Kindheit als dickliches, unsportliches Lehrerkind. Da sind so Etappen drin vermerkt, die, glaube ich, sehr viele aus ihrer Jugend besonders, die so meine Generation oder eine Generation danach, wie ihr seid, noch kennen, die Bundesjugendspiele, das Sportfest, wo man so richtig, ne, leiden unter der Ballonseide. Das merke ich immer, dass wenn du aus der Jugend dieser Leute, des Publikums erzählst, dass die sich sehr, sehr stark wiederfinden. Und das ist ein Teil des Programms. Also ich erzähle sehr viele Dinge, wo die Menschen sich, glaube ich, wiederfinden. Der Witz ist, dass sehr viele Lehrer dort sitzen, um Vorurteile über Lehrer zu hören, die ich aber gar nicht so absondere, sondern meistens treffe ich sie auch. Also ich kann relativ gut raten, wer im Publikum Lehrer ist und sogar welche Fächer die haben. Das siehst du oft am Gesichtsausdruck.
Das ist fast ein Zaubertrick.
Das ist fast ein Zaubertrick. Das ist so ein bisschen magiermäßig, wenn ich die dann rauspicke und sage, sie sind Deutschlehrer. Und dann müssen meist so Männer in so Kordsackos müssen leise nicken in diesem Moment.
Hast du das denn, dass wirklich viele Lehrer zu deinem Programm kommen?
Ja, schon. Also es ist sehr durchmischt bei mir. Es sind echt junge Leute, Studenten, ich sag mal so ab 15 aufwärts. Da sitzen teilweise auch Omis, die Bücher gelesen haben, weil einfach der Buchmarkt ist heute ja nicht sonderlich hip. Und so ein Stück weit erreiche ich sie alle. Aber ich merke, dass natürlich die größte Anteilnahme bei den Sachen ist, wo die Leute sich mit identifizieren können. Habt ihr denn mal die Bundesjugendspiele erlebt?
Ja.
Komm, Michelle, was hast du eine Teilnehmerurkunde mit nach Hause?
Eine Teilnehmerurkunde.
Das beleidigendste Stück Papier der Kindheit überhaupt. Weißt du, der Beweis, du warst nur da, mehr leider nicht.
Ich habe, glaube ich, einmal in der dritten Klasse eine Siegerurkunde bekommen. Danach immer nur Ehren.
Danach nur Ehren. Sofort raus. Mit dem Mann rede ich überhaupt nicht mehr. Die Ehrenurkunde. Mein Sportlehrer hat mal gesagt, die Bundesjugendspiele dienen dazu, dass Schüler, die keine so hohen intellektuellen Leistungen bringen, auch mal ein Erfolgserlebnis feiern. Fühlst du dich jetzt gekränkt, Tommy?
Nee, überhaupt nicht.
Das ist der Beweis, dass er es gar nicht verstanden hat.
Ich habe dir nämlich gar nicht zugehört.
Nee, die Ehrenurkunde, das war schon ein unerreichbares Ziel. Da hat man natürlich immer drauf gezielt.
Ah nee, Quatsch, warte, da muss ich es genau umgekehrt sagen. Ich dachte, mit Ehrenurkunde wäre dieses Teilnehmerding Sieger.
Nee. Nein.
Sieger. Das ist ja unlogisch.
Die Siegerurkunde ist nur die 2+. Und die Ehrenurkunde ist die
Usain Bolt-Verleihung. Ich habe einmal die Ehrenurkunde bekommen und sonst immer Sieger. So rum. So.
Ich habe gar nichts davon bekommen. Ich hatte zu Hause 4 Teilnehmerurkunden mit 0 Punkten. Und der eine hatte meinen Vater geschrieben, wenigstens kein Negativwert, Sohn. Also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr frustrierendes Erlebnis.
Das glaube ich. Teilnehmerurkunde war auch nicht mein Lieblingsstück Papier.
Ihr habt ja an der Uni auch diese Sportprüfung, ne? Wo die Leute so Spartanermäßig am Ende wird der Dickste in den Brunnen getreten. Wenn man hier als Sportstudent aufgenommen werden will, dann muss man mindestens Navy SEAL sein, oder?
Ich glaube auch. So gefühlt,
ja, beziehungsweise an der SPOHO, ne?
Ja, also ich habe einen Kurs an der SPOHO gehabt im letzten Semester, aber so als Externe. Und man kam sich immer vor wie eine Austauschstudentin. Das war echt ganz schlimm.
Ja, generell, wenn du da über
musstest
den
du denn
Campus
deine Teilnehmerurkunde vorzeigen, damit du wurdest dann besonders herablassend behandelt.
Ja, so ungefähr. Man kam dann, alle waren in Sportklamotten unterwegs. Alle Jungs hatten komischerweise immer nur oben nichts an, um schön zu präsentieren, dass sie ja Bauchmuskeln ohne Ende haben. Und man saß dann, dachte immer so, ja.
Bist du sicher, dass du nicht in einem Saunaclub warst, aus Versehen oder so? 2 Tage im Magnum.
Aber ich habe sogar Fabian Hambüchen gesehen. Der ist da auch immer rumgelaufen.
Ja, du konntest den sehen. Normalerweise läuft der so unter Tisch lang, ne? Er ist ja leider.
Genau.
Er fährt ein Auto, wo ein Bild von sich selbst drauf ist.
Das fahre ich aber auch. Auf jeden Fall. Wenn ich als Schlagersänger auftrete, der große Fantassimo. Ehrlich, er fährt ein Auto, wo ein Bild von sich selbst drauf ist?
Ja, er muss, glaube ich, irgendeine Aktion, ich weiß nicht genau von welchem deutschen Sportverband, aber irgendeine Aktion unterstützt er und da ist er dann halt und hat so eine typische Sportlerpose, wo er seinen Arm so schön
unser Fabi, der Goldfabi. Ich hab ja enorm Respekt vor Leuten, die überhaupt Reckzüge machen können. Klimmzüge. Ich habe mir zu Hause erst eine Klimmzugstange gekauft, habe mich genau wie du gerade Sportler beschrieben, hat mich nur in Unterhose davor gestellt, weil ich gedacht habe, das würde irgendwie sportlicher wirken. Meine Frau lief an mir vorbei und sagte, ich glaube, du stirbst gleich. Und ich hänge mich an das Ding und fall direkt von der Wand. Komplett.
Weil das Ding abgekratzt ist?
Ja, das
ist,
Ding
oder?
Ist, ich hatte es mit 3 Dübeln festgemacht und ich habe es geschafft, meine halbe Wohnzimmerwand einzureißen. Aber ich kann beruhigt sein, ich hätte auch so keinen Klimmzug geschafft. Aber es soll ja sehr gesund sein.
Auf jeden Fall.
Das ist so auf meiner Bucketlist. Einmal im Leben einen Klimmzug machen.
Unsere Partner, die hier gerade nicht anwesend sind, also unsere Co-Moderatoren, die im Prinzip die Sendung hier heute auch mit betreuen, sind ja Sportler. Möchtest du denen was mit auf den Weg geben?
Also die werden Sportlehrer auch, oder?
Nee, die sind, ich glaube, die studieren beide Sportjournalismus.
Ja, kann sein.
Also Lukas auf jeden Fall. Aber
Das ist ja gar nicht so abwertend gemeint. Ich habe ja Respekt vor Menschen, die Selbstbeherrschung haben, ihren Körper zu formen, sich Mühe zu geben, aus sich selbst was zu machen. Ich hatte diesen Antrieb nie, weißt du? Ich bin der klassische Typ, ich stehe morgens um 10 Uhr auf, sage, jetzt gehe ich joggen. Und dann warte ich so bis 13 Uhr, bis es regnet, und dann kacke ich drauf. Und dann mach ich es wieder nicht.
Jetzt lohnt also es ja auch nicht.
Maximal einen Tag, so, weißt du? Und man denkt ja immer, im März fängt man an, damit man im Sommer gut aussieht. Ich fange immer im November an und höre dann Anfang November auch schon wieder auf. Das ist leider für den Sommer nicht so viel bringen.
Aber magst du denn trotzdem Sport in dem Sinne?
Also ich mag Sport, aber ich bin nicht so der Mannschaftssporttyp. Ihr kennt immer noch den Jungen mit dem Pflaster auf der Brille, der als letzter im Sportunterricht gewählt wurde.
Ja, das war ich.
Ja, ich war der Junge, der hinter
dem Jungen.
Ich war der Junge, der hinter dem Jungen mit dem Pflaster auf der Brille gewählt wurde. Also so Mannschaftssport, weißt du, wo es um dieses Kompetitive geht. Ich habe zum Beispiel immer gerne Volleyball gespielt. Mhm. Aber erstens ist es erniedrigend für mich, weil ich scheiße bin. Und zweitens fand ich dieses Einschlagen und diese Mannschaftsgesten und so, das hat mich immer total irritiert. Beim Volleyball wird immer eingeschlagen, die ganze Zeit. Die ganze Zeit wird eingeschlagen, bei jedem Punkt wird eingeschlagen. Basketball, die Leute denken immer, weil ich 2,1 Meter groß bin, dass ich im Basketball gut sein müsste, aber das ist leider auch nicht der Fall. Weißt du, das ist irgendwie noch bitterer, wenn der liebe Gott dir schon die körperliche Fähigkeit gegeben hat, theoretisch was zu beherrschen, zumindest größenmäßig, und trotzdem Kacke da drin zu sein. Das ist noch bitterer irgendwie.
Guckst du denn gerne Sport?
Nein. Überhaupt nicht. Nur den BVB gucke ich gerne. Also ich gucke gerne mal ein bisschen Fußball, yay, aber jetzt Olympia und so. Habt ihr Olympia geguckt?
Ja.
Ja.
Echt?
Ja, ich
liege um 3 Uhr nachts, siehst du das Synchronschwimmen der Damen rein, oder was?
Ich gucke mir immer morgens die Zusammenfassung an.
Auch nicht schlecht.
Ist Fabi Hambüchen denn dabei? Ist er mit seinem Auto, wo er selber drauf ist, auch hingefahren?
Das Auto weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall dabei, ja.
Okay.
Nee, oder war dabei.
Ich habe aber jetzt zum Beispiel das Volleyball, das Beachvolleyball-Match hier, die Deutschen natürlich gegen die Kanadier geguckt. Das war überragend.
Das war super.
Nee, ich habe nur die Deutschen gegen, ich glaube, die Afghaninnen gesehen, die in Burkini gespielt haben. Mhm. Das war schön. Dass man sah den Frauen doch ein wenig bei der Sonne Rios an, dass die Kleiderwahl nicht die beste war. Sie haben auch, glaube ich, 10-0 verloren oder so. Aber sie sind angetreten.
Sie sind angetreten. Und waren dann auch am nächsten Tag überall in den Medien, dann war sofort wieder die Diskussion, darf man das?
Darf man im
Buch? Ja, also vor allem diese Gegenüberstellung, ne? Also die einen in knappen Höschen.
Die knappen Höschen. Man muss ja sagen, die Beachvolleyballerinnen, also was die anziehen, das ist ja, das würde mir auch stehen, glaube ich.
Da kannst du dann bald Klimmzüge drin machen.
Ja, dann mache ich Klimmzüge drin, ja. Lässt sich endgültig scheiden, glaube ich, wenn ich im Beachvolleyball-Outfit Klimmzüge mache.
Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema.
Oh, spannend. Eine Überleitung, nicht schlecht wäre in Wien, haus raus.
Wenn man sich deine Facebook-Seite ansieht, dann sieht man sehr, sehr viele Fotos von dir mit einem ganz besonderen Freund, mit deinem Hund. Otto.
Otto der Mops, ja,
ja, das stimmt. Warum gerade ein Mops?
Jetzt werden natürlich viele, die Hunde haben, so ein bisschen angeekelt aushusten und sagen, dass das so ein defizitäres, wurmartiges, fettes Wesen ist. Und Mops, das stimmt auch tendenziell, dass diese Hunderasse sehr überzüchtet ist. Ich fand die immer ganz, ganz toll, wollte aber das nicht unterstützen, dass diese Tiere so überzüchtet werden. Hab dann lange geguckt, was es da als Alternative gibt. Und es gibt mittlerweile die Tendenz, die wieder so zu züchten, die wie die mal vor 200 Jahren aussahen. Nämlich ganz normale Hunde waren so. Und dann ist Otto der Mops bei uns eingezogen vor 2 Jahren. Und ein Stück weit ist er vielleicht auch Ersatzkind, aber er ist halt ein Top-Typ, kann man nicht anders sagen. Immer gut drauf. Jetzt trägt er auch so eine Piratenflagge um den Hals und legt sich mit allem an, was größer als 20 Kilo ist, weil er Bock hat, selber geschreddert zu werden. Hunde haben ja kein Bewusstsein dafür, wie groß sie selber sind. Und deswegen, wenn so ein American Stafford an uns vorbeiläuft, dann denkt der Otto, den mache ich frisch. Ich bin mein Leben lang mit Hunden aufgewachsen. Ich finde das Leben mit Hunden einfach unglaublich schön. Und er ist auch Teil meines Jobs. Ich erzähle von ihm auf der Bühne. Ich erzähle davon, das werden jetzt viele, die Hunde haben, nachvollziehen können, wenn man sich so, ich bin ja ein guter Hundehalter, das heißt, ich hocke mich auch mit der Tüte hin und heb das Häufchen auf, wenn er es gemacht hat. Und du siehst jedes Mal im Blick des Hundes diese Irritation darüber, warum du das jetzt machst. Also ich weiß, dass Otto denkt in dem Moment, Alter, warum erntest du meine Scheiße? Was stimmt mit dir nicht? Ist das ein Fetisch oder so? Man macht sehr viele komische Sachen, wenn man einen Hund hat. Ich rede auch mit ihm so, ne? Also wenn er im Gebüsch verschwindet oder so, rufe ich habe letztens wahrhaftig Otto Bielendorfer. Ganz, und zwar in so einem scharfen Ton, so dass alle Leute dachten, da kommt jetzt ein dickes Kind aus dem Busch. Und dann kam halt nur ein Hund raus und die anderen Leute im Park haben mich angeguckt, als wäre ich komplett geisteskrank. Das ist schon ist ein schönes Leben. Otto der Mops. Googelt mich mal, guckt mal auf Otto der Mops vorbei.
Wieso denn Otto?
Das hätte ich jetzt auch.
Also das hätte mich jetzt auch interessiert. Aber du als Medienwissenschaftsstudentin wirst doch bestimmt das bekannte Gedicht Ottos Mops kotzt kennen, oder?
Nee.
Nein!
Kannst du es rezitieren?
Ja, das ist Ottos Mops kotzt. Also das ist ein sehr langes Gaga-Gedicht. Aber okay. Ihr seid wirklich, das kennt ihr nicht mehr?
Nee.
Ernst Jandl, das ist so, das wird dann Ottos Mops kotzt Ottos Mops. Otto Rotz, Otto Mops Mops. Otto Rotz, Ottos Mops kotzt.
Könnte auch eine Sprachübung
dafür
sein.
Hat der Mann übrigens einen Preis, dafür hat der Mann übrigens einen Preis bekommen. Ich kann da nichts rüber. Und ich fand den Namen Otto einfach gut. Das passt zu ihm. Ich könnte ihn jetzt ja auch Herr Geröllheimer nennen. Aber Otto, meistens ist das ein bisschen, glaube ich, wie wenn du ein Kind kriegst oder so, dass du relativ schnell das Lebewesen anguckst und eine Vorstellung davon hast, wie es heißen sollte.
Ja.
Und meine Frau wollte ihn Muffin nennen, was dazu geführt hatte, dass ich ständig wie so ein Friseur durch unseren Park gelaufen wäre und Muffin gebrüllt hätte. Da war mir Otto dann lieber.
Muffin Bielendorfer.
Muffin Bielendorfer. Das hebe ich mir für unser erstes Kind auf. Dann. Das gehänselt wird in der Schule beim Sportunterricht.
Aber das kann ich voll nachvollziehen. Mein Hund heißt auch irgendwann Muffin, wenn ich dann mal einen habe.
Nein!
Doch, klar.
Warum willst du denn einen Hund? Was ist das für ein beknackter Name?
Weil das ein Zwergspitz sein soll. Und ich finde, der sieht schon aus wie so ein Muffin.
Ein Zwergspitz? Ja. Du weißt, dass die charakterlich ganz miese Viecher sind.
Nein, die sind sehr süß.
Dauerknurrende, bellende, bösartig.
Das ist ein Kleinspitz. Zwergspitz sind okay.
Okay. Ein Kumpel hat mir mal erzählt, dass die beliebten Jack Russell Terrier schon mit 3 Monaten geschlechtsreif werden und deswegen wie so Hormonbomben durch die Gegend. Und deswegen sind die auch so unentspannt, weißt du, weil die eigentlich die ganze Zeit dicke Cojones haben.
Jack Russell Terrier sind auch nicht so meins.
Ich habe mich gestern in den Schieberwelpen meiner Nachbarin verliebt und ich klaue ihn einfach.
Von dem Lehrer?
Nee, von meiner Nachbarin.
Du brichst da nachts ein und klaust den Schieber.
Ich weiß nicht, was sie ist, vom Beruf, aber ich klaue den einfach, der ist so süß.
Immer sowas im Radio ankündigen, dann wirkt das.
Dann weiß man Bescheid.
Du musst den Hund nur umfärben, wenn du ihn geklaut
hast. Nee, kurz danach, nachdem ich ihn gesehen habe und wusste auch, also ich war mir ziemlich sicher, dass es ein Shiba ist, habe dann aber gefragt, dann habe ich abends gegoogelt, Shiba kaufen, Welpen, wo,
wie viel. Was ist überhaupt ein Shiba? Kenne ich nicht mal. Ist das so ein Riesenvieh?
Kennst du den Film Hachiko mit Richard
Gere? Ach, natürlich. Ja, der erwartet und erwartet. Ja, das ist ja, ich glaube, Otto würde einfach, wenn ich in der Wohnung tot umkippen würde, direkt dazu übergehen, mich mit Barbecue-Soße zu bestreichen. Aber die Treue eines Hundes, also viele meiner Freunde haben Katzen und ich finde ja die Treue eines Hundes trotzdem beeindruckend. Ich weiß, dass das ein bisschen frühkindliche Prägung bei denen ist und so und dass man die ja auf sich nun mal auch etikettiert ein Stück weit durch sein Aufwachsen, aber trotzdem glaubt man immer, es wäre etwas mehr.
Finde ich auch.
Ja.
Du hast ja auch als Außenreporter bei die tierischen Szenen gearbeitet.
Ja, bei nicht Wolf. Das rühmlichste Kapitel meines Lebens, aber schön, dass es ansteht. Ja, es ist sehr wenig davon übrig geblieben. Ich bin durch die halbe Republik gereist zu Leuten, die verrückte Haustiere haben. Und nachher sind, glaube ich, von den 10 Beiträgen nur 2 oder so übrig geblieben, weil die alle so schlecht waren, die ich da gemacht habe. Allerdings war einer besonders schön, da bin ich bei einem Mann, der ist auch gesendet worden, bei einem Mann, der den größten Alligator Deutschlands in seinem Wohnzimmer hält.
Ach, du lieber Gott.
Gewesen. Und dieser Mann hat auch einen Pool und er vermenschlicht diesen Alligator komplett, was ein bisschen skurril ist. Und meine Frau hatte mir damals angedroht, mich sofort zu verlassen, wenn ich zu dem Viech ins Wasser steige. Und ich habe dann gedacht, komm hier, mach's da einmal. Ne? Und ich steige ins Wasser in einer grünen Gummihose. Hups, jetzt falle ich hier schon auseinander. In einer grünen Gummihose steige ich ins Wasser und dieser Alligator öffnet, er ist 4,5 Meter lang, öffnet sofort das Maul, schwimmt auf mich zu. Und dieser Typ, der mich eigentlich beschützen sollte, davor zerrissen zu werden, sagt, oh, die Smiley, er will dich küssen. Und ich, es gibt wirklich Filme, wie ich vor diesem Viech wegrenne durch diesen Pool in meiner grünen Gummihose und ich habe Todesangst gehabt. Der Smiley wollte mich auch nicht küssen, habe ich die Vermutung. Der Behalter war Italiener und brüllte immer nur, Smiley, will er dich küssen? Und dann steige ich...
auch einen Alligator Smiley zu nehmen.
Und dann steige ich nachher aus dem Wasser und es war definitiv, also es war episches Fernsehen, was wir da gedreht haben. Und am nächsten Tag ruft mich der Sender an und sagt, ja, es ist mega geworden. Das Mikrofon war leider nicht an, aber es ist wirklich gut geworden.
Man hätte das auch so wie einen Stummfilm machen können. Ja.
Und so haben sie es dann nachher auch gemacht. Dann haben sie sich gefragt, ob man das nachvertonen kann, was natürlich noch skurriler gewesen wäre. Und jetzt haben sie so einen Offsprecher darüber geredet. Also, man sieht also nur, wie ich vor diesem Alligator weglaufe und dann sagt irgendwie so eine Vox-Stimme darüber, unser Reporter hat ein wenig Angst.
War denn das Vox-Kapitel vor oder nachdem du bei Wer wird Millionär warst?
Das war danach. Das war die Initialzündung meines ganzen Lebens. Ich war Student damals, was ich ja schon erzählt habe, und saß bei Wer wird Millionär, habe um die Million gespielt. Ich habe sie nicht gewonnen, wie ihr an meinem billigen Haarschnitt erkennen könnt. Und bei 32.000 Euro habe ich meinen Vater angerufen, der ja von Beruf
Lehrer ist.
Genau. Und 32.000 Euro. Nein, Mensch, was erzähle ich da? Ich bin bei 8.000. Mensch, guck mal, Michelle, du hast gut aufgepasst. Ich wollte nur, bei 32 bin ich nach Hause gegangen. Das ist noch unwürdiger. Mein Vater sagt immer, das ist die Summe, die auch unser Hund gewonnen hätte. bei 8.000 habe ich ihn angerufen und ich wusste vorher schon, dass es skurril werden würde, aber so skurril, wie es dann wurde, hätte ich doch nicht erahnt. Also erst ging er nicht ans Telefon, als er dann ans Telefon ging, fragte ihn ja auch, ob wir ihn gestört hätten. Mein Vater erwiderte allen Ernstes, ein wenig. Und es ist nicht so, dass Günther Jauch oft Klingelscherze bei uns macht oder nachts mal anruft und Kuckuck sagt oder so. Nein, es ist einfach der einzige Mal, dass Günther Jauch bei uns angerufen hat. Mein Vater sagt allen Ernstes, ein wenig, Herr Jauch. Ich bin versunken im Boden. Es war so peinlich und ich saß da und ich wusste die Antwort nicht auf die Frage, die Renaissance ist die Wiedergeburt, Punkt, Punkt, Punkt. Und natürlich werden jetzt viele der Geschichtsstudenten, die jetzt uns zuhören, zusammenbrechen auf ihrem Tisch. Aber ich habe barock gesagt, dem Jauch sind fast die Augenbrauen vom Kopf gefallen, weil es natürlich komplett falsch ist. Und dann hatte ich meinen Vater in der Leitung. Wir hatten vorher halt abgesprochen, dass wir es so machen. Hör zu, ich sag die Fragen und die Antwortmöglichkeiten, Papa. Und dann sagst du die Antwort und dann können wir ja noch reden, weil die Gefahr immer besteht, dass die Leute da so lange schnackseln und dann ist irgendwie keine Zeit mehr, ne? Und dann sage ich die Antwortmöglichkeiten, lese ihm das vor und mein Vater brüllt nur Antike und legt sofort auf. Nach 4 Sekunden. Und noch 26 Sekunden auf der Uhr, es war unfassbar peinlich. Jauch fragte mich, ob ich auch ohne Anwalt mit meinen Eltern rede. Ich sagte, in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr. Und das war der Anfang von allem, weil ich habe dort erzählt, ich hätte die Idee für ein Buch über das Leben von Lehrerkindern. Das wäre eigentlich schon fertig, das müsste man nur noch drucken. Ne? Das wäre zu Hause auf dem Laptop schon durch, eigentlich nur noch ein Verlag würde sich suchen. Und 4 Wochen später wurde diese Show ausgestrahlt und in dem Moment, wo ich das im Fernsehen sage, ich saß bei meinen Eltern auf der Couch, sehe ich mich dort selber das sagen und hinter mir schellt das Telefon und einer größten deutschen Verleger ist dran und sagt, schicken Sie uns das Manuskript, Ihre Familie ist so krank, da machen wir einen Bestseller draus. Und ich hatte überhaupt nichts, gar nichts. Ich habe einfach gedacht, erzählst du mal irgendwas im Fernsehen, was soll schon passieren? Mein Vater neben mir auf der Couch guckt mich an und sagt, du bist am Arsch, Sohn, du bist am Arsch. Und dann habe ich das Buch geschrieben und es erschien vor mittlerweile 5 Jahren und war das meistverkaufte Sachbuch des Jahres 2011, glaube ich. Was meinem Vater in etwa das hier abgerungen hat.
Ich möchte gerne deinen Vater kennenlernen.
Top-Typ, aber wenn er nicht dein Vater ist. Ja, mit sowas kann man ihn nicht beeindrucken. Ne? Also er sagt immer nur, Heinrich Böll hat mehr Bücher verkauft. Wir legen die ganz hohen Maßzahlen an. Weißt du? Ein lustiges Sachbuch gegen Heinrich Böll.
Ja, aber andererseits, wenn er nicht so skurril geantwortet hätte oder so reagiert hätte.
Er ist der Grund. Ne? Hey, also wenn ich einen ganz normalen, otto-normalen Vater hätte, dann ne, dann wäre das alles nie passiert. Das muss man auch sagen. Mir ist danach auch unterstellt worden, ich hätte das inszeniert. Ich hätte ihn darum gebeten, sich so bekloppt zu benehmen oder so. Das war aber gar nicht nötig. Das macht er ganz von alleine. Ich hatte schon damit gerechnet, dass das irgendwie strange werden würde, wenn ich ihn anrufe, aber dass der dermaßen abfeuern würde und dann einfach auflegt. Und
das finde ich gerade das Krasse, dass er nach 4 Sekunden auch auflegt.
Ja, die Frage war ja beantwortet, es gab nichts mehr zu reden. Es war erledigt. Warum soll man da noch rumlabern lange?
Außerdem scheint er ja gestört worden zu sein.
Im Nachhinein war auch das Einzige, was er zu mir sagte, dass er es einfach unfassbar findet, dass ich für 8.000 Euro angerufen habe. Das ist ja ein Fragenbereich, da könnte mein Vater, dann könnte es aus dem Koma hochholen, der wird die Antwort rülpsen. Also 8.000 Euro, da denkt der nicht nach. Ne? Und dass ich für so eine Popelnummer mich bei ihm gemeldet habe, das war nicht nur eine Beleidigung für ihn, sondern für die ganze Familie eigentlich. Ich bin der einzige Nicht-Akademiker gewesen zu dem Zeitpunkt. Und dann noch in der Quizshow verkacken. Ganz düster.
Hat er dir denn danach gesagt, wobei ihr ihn ein wenig gestört habt?
Mein Vater hat sogar ein Telefon von der Produktion hingelegt bekommen gehabt. Das Ding war, dass es ein neu modernes Handy war und mein Vater würde wahrscheinlich noch irgendwie mit Morsecode über den Atlantik kommunizieren. Dementsprechend wusste er überhaupt nicht, wie es angeht und tippte dann in seinem Arbeitszimmer rum und dann rannte meine Mutter rein und haute wohl auf dieses Handy und versuchte das anzukriegen und haute ihm das an den Kopf. Und genau in diesem Moment war dann Günther Jauch in der Leitung.
Schön. Kann man sich ja mal gönnen.
Kann man sich mal gönnen.
Gut, dann hätten wir jetzt noch eine Abschlussfrage.
Wie, wir sind schon durch?
Wir sind schon durch, so schnell kann es gehen.
Ja, wirklich.
Du bist ja sowohl Autor als auch Comedian. Und Comedian ja jetzt noch relativ frisch, aber wenn jemand dich fragen würde, wie würdest du dich denn eher bezeichnen? Oder findest
Komiker.
Du das gehört?
Und Komiker, ich bin zusammen. Komiker. Nö, ach, ich finde auch immer so irgendwie Titelgewichse ist ja Blödsinn. Ich finde, dass ich bin Unterhaltungskünstler, ich bin Komiker und ich schreibe gern Bücher. Aber ein Autor im eigentlichen Sinne oder ein Schriftsteller, das fände ich sehr hochtrabend und hochnäsig, mich so zu bezeichnen. Ich bin Unterhaltungskünstler. Unterhaltungskünstler klingt aber auch wie Michael Jackson, also sagen wir lieber Komiker. Ich bin Komiker.
Wenn man denn jetzt Bock bekommen hat, dich mal live zu sehen, wo kann man das als nächstes tun?
Ich bin ab Oktober wieder auf großer Deutschland-Tournee. Ich bin am 28.10. im Clubbahnhof Ehrenfeld hier in Köln, am 19.11. in Leverkusen in der Scala und am 28.01. in Düsseldorf.
Cool. Dann sehen wir uns am 28.10. in Köln.
Fantastisch.
Wir freuen uns sehr. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gern.
Wir hoffen, du hattest auch ein bisschen Spaß. Trotz Bundesjugendspiele und böse Erinnerungen.
Nee, es war wundervoll. Ich überlege jetzt noch mal ein Studium anzufangen vielleicht, damit ich hier öfters mal vorbeischauen kann.
Ja, oder du
was,
machst einfach
was
bei
ist
uns
denn
mit.
So, was, genau, das wäre auch was. Was ist denn eigentlich, was ist denn offen ohne NC? Was kann man denn da machen? Was keiner machen will, sowas so Maschinenbau oder so. Ne?
Ich glaube Geografie und sowas.
Ich hätte jetzt auch so auf Kunstgeschichte oder sowas getippt.
Okay, möglich. Professionell arbeitslos meint ihr damit, okay? Ja, Grüße an alle Studenten, ey. Lasst es euch gut gehen. Und ganz ehrlich, wenn ihr jetzt hier mal vom Opa Bielendorf eine Empfehlung haben wollt, genießt die Scheißzeit. Die geht viel zu schnell um.
Und sagt Bastian Bielendorfer, der 18. Semester studiert.
Schön, dass du da warst.
Danke. War mir eine Freude.
www.kölncampus.com